HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Peter Krawietz. Gastgeber ist Thomas Plaul. Und der darf diesen Gast heute, ja, guten Gewissens als Narr bezeichnen. Oder würden Sie mir das übel nehmen, Herr Krawietz?
Absolut nicht, nein.
Heute ist das erlaubt, denn Peter Krawietz kommt nicht nur aus einer der Hochburgen des Karnevals aus Mainz. Wir haben ja heute den Rosenmontag. Er ist auch eng und auf vielfältige Weise mit der Fasnacht verbunden. Wir sind ja mittendrin in der närrischen Zeit. Und was es mit der Fasnacht auf sich hat, kann man nachlesen in seinem Buch Fasnacht am Rhein, Kult, Kultur, Geschichte, erschienen im Mainzer Nünnerich und Asmussen Verlag. Herr Krawietz, was hat Sie denn bewogen, die Fasnacht nicht nur zu feiern und aktiv daran teilzunehmen, sondern auch ein Buch darüber zu schreiben?
Ich bin Vizepräsident im Bund Deutscher Karneval und habe dort so ein bisschen im Präsidium die Kultur vertreten, weil ich ja von Berufswegen und aus der politischen Laufbahn her viel damit zu tun hatte. Und da kam ich auf die Idee, vor allen Dingen den jungen Leuten, nicht nur denen, aber vor allen Dingen den jungen Leuten zu erklären, was es mit der Fasnacht auf sich hat. Und dabei ist mir aufgefallen, dass zu erklären, was Fasnacht ist in den verschiedenen historischen Epochen, schwierig ist, wenn man nicht zugleich die Profangeschichte als Hintergrund darstellt, damit die Leute auch merken, die Fasnacht ist immer ein Spiegelbild in gewisser Weise dessen, was gerade ist. Das ist heute so, das war in früheren Zeiten so. Und irgendwann hatte ich dann einmal ein Riesenpaket an Unterlagen und irgendjemand hat dann mal gesagt, das müsste man doch irgendwie auch veröffentlichen. Und so kam die Idee, dass man daraus ein Buch machen könnte, aus dem, was ich in Vorträgen und Seminaren immer vorgetragen habe. Und das ist dann 2016 auch tatsächlich realisiert worden.
Der Fasnacht am Rhein, also wollen wir heute im Doppelkopf ein wenig auf den Grund gehen, vor allem ihre Geschichte, aber auch, wie es heute um die Fasnacht bestellt ist und wie man sich ihre Zukunft vorstellen kann. Fasnacht am Rhein, Herr Krawietz, was bedeuten denn die verschiedenen Bezeichnungen? Fasnacht, Karneval und Fasching, das sind ja die gängigsten.
Ja, man könnte erzählen, wie zum Beispiel ganz engagierte Mainzer sagen, wir feiern keinen Karneval, wir feiern Fasnacht. Den muss man dann natürlich verwundert fragen, sag mal, warum heißt es denn Mainzer Karnevalverein oder Karnevalverein Eiskalte Brüder oder Mainzer Karnevalclub? Und anhand dieses Exempels kann man erklären, dass es in früheren Zeiten überhaupt gar keinen Unterschied gab zwischen den Begriffen Fasnacht, Karneval. Man kann auch zum Beispiel sagen, dass die Kölner mit ihrem Wort Fastelovend ja genau das meinen, Fastnacht, und das früher alle Fastnacht gesagt haben. Der Begriff Karneval kommt natürlich aus dem italienischen Karneval, Venedig, denken wir. Und wir können einfach festhalten, dass wir sagen, Fasching, Fastnacht, Karneval meint ein und dasselbe. Dass man natürlich auch etymologisch hier ein bisschen was erklären kann, ist klar. Dass man Fasnacht, das ist das Einfachste, das ist die Nacht vor dem Fasten, wobei man sagen muss, Gott sei Dank ist diese Nacht etwas ausgedehnt worden auf mehrere Tage, mittlerweile mehrere Wochen, das nennt man dann Kampagne. Und Karneval, da gibt es natürlich auch verschiedene Interpretationen. Die gängige und die richtige ist wohl, dass wir das herleiten aus den lateinischen Begriffen caro, carnis, das Fleisch, und levare, wegnehmen. Also Fleischverzicht, Fleischwegnahme, das ist also Karneval. Es gibt natürlich dann auch noch die Interpretation, dass man sagt, lebe wohl, Fleisch, Karnevale. Ja, und das Wort Fasching, auch das ist leicht zu erklären. Im süddeutschen, österreichischen Raum hat man im Mittelalter vom Fastschank gesprochen, also dem Trunk, dem Ausschank vor der Fastnacht.
Also Fastnacht, Fastenzeit. Wir sehen natürlich schon die enge Verbindung zum Christentum. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es aber auch antike Kultbräuche gab, die rein äußerlich bereits einiges mit der Fasnacht gemeinsam hatten. Gemein sind da vor allem die Bräuche, mit denen der Übergang vom Winter zum Frühling gefeiert wurde, das Wiedererwachen der Natur also. Aber die Fasnacht, wie wir sie heute kennen, steht eben in ganz enger Verbindung mit dem Christentum.
Das muss man auch immer wieder betonen, obwohl ja das Christentum irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft ein bisschen an Bedeutung verliert. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dieses Fest ist ein christliches Fest, ein Schwellenfest vor der Fastenzeit, wie gesagt. Und man muss das auch deshalb so verteidigen, weil die Nationalsozialisten beispielsweise ganz fest daran gearbeitet haben und das auch verordnet haben, dass man Fastnacht nicht mit dem Christentum verbindet, und hat dann angefangen, etymologisch an dem Wort Fastnacht herumzubasteln. Man hat das T gestrichen und hat dann gesagt, das kommt von Phasen, neu aufleben, neu erscheinen, und hat dann das Ganze wiederum mit den germanisch-heidnischen Bräuchen in Verbindung gebracht. Das ist nachweislich falsch. Wenn wir aber auch hinweisen auf die römischen Feste, Lupercalien, Saturnalien etc., dann muss man sagen, die Feierformen, die dem Menschen zur Verfügung stehen, sind fast immer gleich. Wenn er sich freut, dann tanzt er und singt er. Wenn der Mensch sich freut, dann isst und trinkt er, etc., etc. Die ganze Palette der Lebensfreuden. Das kann man sagen, hat man zu allen Zeiten der Menschheit. Nur wäre es falsch zu sagen, die Römer haben Fastnacht gefeiert, was viele Menschen tun. Gerade wenn sie in einer Stadt wohnen, wo die Römer schon zugange waren. Ja, die alten Römer haben schon Fastnacht gefeiert. Das kann man so nicht sagen.
Das hört man dann aber auch in Mainz, ne?
Das hört man auch gelegentlich in Mainz. Man kann es auch von bedeutenden Menschen nachlesen. Aber man muss es schon so richtig sagen, die Fastnacht gibt es eigentlich in dieser Art erst im Mittelalter.
Wenn man Ihrem Gang durch die verschiedenen Epochen folgt, den Sie in Ihrem Buch Fastnacht am Rhein unternehmen, Herr Krawietz, dann fällt auf, dass die Fastnacht immer schon von den jeweils Mächtigen, sei es von den weltlichen Herrschern, besonders aber auch von der Kirche, argwöhnisch beäugt und zum Teil ja auch offen bekämpft worden ist. Warum eigentlich?
Was sie übrigens nicht daran gehindert hat, selbst Fastnacht zu feiern.
Ja.
Man weiß also, dass auch in den Klöstern Fastnacht gefeiert worden ist. Nun, man kann das in gewisser Weise verstehen. Reden wir vom Staat, dann kann man nachvollziehen, dass die Obrigkeit Angst gehabt hat, dass sich unter der Masse irgendetwas entwickeln könnte, wie ein gemeinsamer Protest gegen irgendwelche Zustände, und dass man unter der Maske dann irgendwelche Handlungen betreibt, die der Obrigkeit nicht recht sein können. Was die Kirche betrifft, so wundert man sich, dass sie da zwar argwöhnisch geguckt hat, aber auf der anderen Seite hat sie es zugelassen und sogar gefördert. Das kann man nur damit erklären, dass vielleicht vom Theologischen her man sich gedacht hat, wenn die Menschheit sieht, was im Gottesstaat alles gut ist, und wenn sie das dann doch nicht so genau erkennen kann, dann gibt man ihr die Gelegenheit, die Teufelswelt, wir reden hier von der Gottesstaatslehre von Augustinus, dass man also die Teufelswelt erleben lässt, eine kurze Zeit lang, damit sie dann umso mehr und bewusster wieder auf den Pfad der Tugend zurückkehren.
Also auch so eine Art Ventil, was
ja
da geöffnet wird.
Auf jeden Fall.
Nun habe ich Sie eingangs einen Narren genannt, ohne dafür bestraft zu werden. Jenseits der Fasnacht sind uns ja vor allem die Hofnarren aus dem Mittelalter geläufig. Und natürlich schimpfen wir auch heute noch jemanden, einen Narren, der etwas Unvernünftiges oder Unsinniges getan oder gesagt hat. Auch wenn es auf der Hand liegen mag, wann und wieso hat sich denn der Narr als Fasnachtsfigur etabliert?
Man muss die Geschichte des Narren bzw. auch des Begriffs einmal verfolgen und fängt im Mittelalter an, wo man zwei Typen des Narren unterscheidet. Den sogenannten natürlichen Narren, also den Menschen, der in irgendeiner Weise behindert ist, sei es körperlich und dadurch auffällt und außerhalb der Gesellschaft steht, sei es geistig, dass er nicht ganz voll zu nehmen ist. Das war also der natürliche Narr. Auf der anderen Seite haben wir den sogenannten Schalknarren, der dann dummes Zeug, lustiges Zeug macht, um die Leute zu erheitern, zur gleichen Zeit aber auch ihnen durch seine Sperenzien, die er da treibt, deutlich macht, was für Narren sie sind, diejenigen, die das sehen. Und Erasmus von Rotterdam hat in seinem Lob der Narrheit, erschienen 1515, ja deutlich gemacht, dass der Narr die Position hat, dass er als einziger die Wahrheit sagen darf, ohne bestraft zu werden, dass er sie aber so sagen muss, dass sich niemand verletzt fühlt. Das ist eine hohe Kunst. Und insofern, wenn man sich also in dieser Kategorie Narr befindet, kann man eigentlich auch ein bisschen stolz sein.
Das ist richtig. Also aus dem Humanismus auch genährt die Figur des Narren. Rosenmontagszug. Heute ist Rosenmontag. Da könnte man ja meinen, Herr Graviertz, der hat etwas mit den Blumen, den Rosen zu tun. Das denken ja auch viele, aber das ist wohl weit gefehlt.
Ja, es ist sehr schwierig, weil es nicht eindeutig festzulegen ist, welche Variante jetzt die gültige ist. Es gibt Leute, die sagen, und der Theorie hänge ich mehr an, dass das Rosen von Rosen langgezogen, ein Verb, rasen, ja, wenn man sich so dialektal ein bisschen umschaut, kann man da leicht hinkommen, dass also der Rosenmontag, der rasende Montag ist, an dem die Leute auf der Straße herumrasen, herumtoben. Trotzdem ist ein bisschen etwas dran, weil es auch alte Quellen gibt, wo dieser Montag als der Montag der roten Rose bezeichnet wird. Ja, und dann habe ich vor Jahren in Düsseldorf mal einen gehört, der sicherlich also diese Rosentheorie glaubt, der dann gesagt hat, und morgen ist Veilchendienstag. Das heißt also, das würde dann schon Sinn machen, aber man muss eingestehen, eine Festlegung ist nicht möglich.
Ist nicht möglich. Ob nun Rosen oder rasend, wenn sich an diesem Montag die Festzüge durch die Straßen vieler Städte schlängeln, die rasen ja nicht, die schlängeln sich eher, oder eben auch an anderen Tagen, in Frankfurt zum Beispiel geschieht das ja am Fastnachtssonntag, dann erschallen die Rufe Hellau oder in Köln und Aachen auch Alaaf. Da gibt es ja viele regionale Unterschiede. Ja. Was hat es denn mit diesen beiden bekanntesten Rufen Hellau und Alaaf auf sich?
Der Ruf Hellau ist erst seit 1936 in Mainz üblich. Das haben eine Delegation vom MCV, die in Düsseldorf waren, von Düsseldorf übernommen. Sie haben es mitgebracht. Vorher hat man in Mainz hochgerufen. Hoch, lebe Prinz Karneval, oder einfach nur hoch. Der Ruf Hellau hat natürlich eines für sich. Durch die Zweisilbigkeit kann man da besser schmettern, ja, als das einsilbige Hoch. Das ist so. Was heißt der Begriff Hellau? Im Grunde genommen gibt es auch da verschiedene Theorien. Zum Beispiel, dass das Hellau ein umgewandeltes, verkürztes Halleluja sei. Das ist eine Legende wohl eher. Es ist eine recht banale Erklärung. Das Hellau kann man schließen aus dem Wort Hallo oder Holla. Das sind alles so Begriffe, Ausrufe. Jetzt bin ich da und seid gegrüßt. So in etwa. Das Alaaf ist ein niederdeutsches Wort und heißt nichts anderes als Hochlebe. Wenn man also hört Kölle Alaaf, kann man sich denken, die Bedeutung ist Hochlebe Köln.
Na, das ist ja wirklich wunderbar. Also da wird sich die Kirche aber auch nicht freuen, dass man Hellau eben nicht von Halleluja ableiten kann.
Ich nehme nicht an, dass die Kirche angewiesen ist auf die Fastnachter, dass sie ihnen da ein bisschen Botschaft verteilen hilft.
Dieses Hellau oder Alaaf, das schleudert man ja auch den Akteuren in einem Fastnachtszug entgegen. Die Musikgruppen, die Karnevalsgarden, die sind ja meistens in Uniformen gepackt, friedliche Soldaten in diesem Fall. Woher rührt denn diese Kostümierung?
Man muss generell, wenn man die Geschichte der Fastnacht und des Karneval verfolgt, zwei Großepochen unterscheiden. Und das entscheidende Datum ist wohl 1823. Also in ganz Deutschland Feierformen zwar unterschiedlich, aber alle mit der gegebenen Grundlage. Dann 1823 die Gründung des festordnenden Komitees in Köln, welches den Mummenschanz, der zum Teil auch bösartig übertrieben worden ist, wo es also zu unschönen Szenen gekommen ist, bisschen ordnen wollte, in Bahnen lenken wollte. Und jetzt muss man überlegen, 1823, das war die Zeit, da die Französische Revolution vorbei war, da am Rhein entlang die Preußen die Herrschaft übernommen hatten. Es gab ja den Deutschen Bund, kein einheitliches deutsches Reich mehr. Und die Preußen dann recht fremde Körper am Rhein waren mit ihrer gesamten Mentalität. Und da hat man ganz einfach den preußischen Militarismus auf die Schippe genommen und hat friedliche Bataillone aufgestellt mit Holzgewehren und statt Kugeln Sträußchen am Gewehrlauf und so weiter und so fort, um zu demonstrieren, wir persiflieren hier den Militarismus und sind keine Militaristen.
Wenn es denn immer so wäre. Geballtes Fastnachtswissen heute im Doppelkopf am Rosenmontag. Zu Gast Peter Kravietz aus natürlich Mainz, eine der Hochburgen dieses närrischen Treibens. Auch ein Narr hört nicht ausschließlich Fastnachtslieder. Diesen Beweis treten wir jetzt an, denn der erste Musikwunsch unseres Gastes kommt aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus der klassischen. Auch das sicherlich nicht ganz unpassend, auch am Rosenmontag mal einen Moment innezuhalten. Was hören wir denn als erstes, Herr Kravietz?
Wir hören aus dem Oratorium Elias von Mendelssohn Bartholdy den Gesang der Engel, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir.
Das war aus dem Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy, denn er hat seinen Engeln befohlen. Gehört haben wir das Gewandhausorchester und den Gewandhauschor Leipzig unter der Leitung des schwedischen Dirigenten Herbert Blumstedt. Ein Musikwunsch unseres Gastes im Doppelkopf in HR2 Kultur, Peter Kravietz, ein Fastnachter durch und durch, aber auch einer, der sich weitreichende Gedanken über die Fastnacht macht. Mein Name ist Thomas Plaul. Bleiben wir noch ein wenig bei der Fastnacht und ihrer Geschichte heute am Rosenmontag. Wir haben vorhin bereits gesagt, dass diesem lustigen Treiben immer auch schon etwas Kritisches innewohnt. Politische, gesellschaftliche Kritik im Mantel des Witzes und der Satire. Das trifft ja ganz besonders auf die Mainzer Fastnacht zu, über die man ja gerne sagt, sie sei eine literarische Fastnacht, politisch-literarische Fastnacht, bezogen auf die Vorträge und Lieder in den Sitzungen. Wieso hat sich das gerade in Mainz so etabliert, Herr Kravietz? In Köln etwa ist das ja doch ein bisschen anders. Da steht doch mehr, ja, der Ulk im Vordergrund.
Heutzutage muss man sagen, aber historisch gesehen ist es nicht so. Man muss wissen, dass diese politisch-literarische Fastnacht, wie wir dieses Genre nennen, stammt aus der mittelalterlichen Zeit, wo man das Rügerecht gepflegt hat. Das Rügerecht, also die Möglichkeit für Leute anzuprangern, was nicht richtig ist nach ihrer Meinung. Und das gibt es ja heute noch in den verschiedensten Formen von Narrengerichten etc. Nachdem sich also die Fastnacht reformiert hatte, in dem Sinne, dass sie organisiert und gelenkt und geleitet wurde, befanden wir uns ja in einer Zeit, die man gemeinhin den deutschen Vormärz nennt. Das heißt also, die Märzrevolutionen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass im Deutschen Bund im Grunde genommen die zwei Urwünsche der Bevölkerung nicht erfüllt haben, nämlich der Ruf nach demokratischen Formen, den man kannte aus der Französischen Revolution, und die Einheit des Landes. Alle anderen Nationen waren mittlerweile Nationalstaaten. In Deutschland gab es 38 unabhängige Staaten in einem Staatenbund. Zudem haben die Fürsten sich darauf geeinigt gehabt, dokumentiert 1819 in den sogenannten Karlsbader Beschlüssen, dass Kritik und dass offene Meinung, freie Meinungsäußerung, freies sich treffen und zusammentun nicht gestattet waren. Was machte man also? Man hat sich gefreut, dass es die Fasnacht gab, wo man dann die Kritik eingepackt hat in literarische Formen. Das heißt also in Gedicht, Lied oder Parabel oder so etwas, und die Wahrheit deutlich zwar gesagt hat, aber so verschleiert, dass man nicht mit dem Gesetz in Konflikt kam. So ist die politisch-literarische Fasnacht entstanden. Da sind Leute zur Fasnacht gekommen, die hochpolitisch waren, Journalisten, Professoren, Politiker, die dann die Fasnacht ganz einfach genutzt haben, um ihre Kritik anzubringen. Und da gibt es natürlich aus der damaligen Zeit, wir reden also um die 1840er Jahre, wo man übrigens auch eine wunderschöne närrische Zeitung etabliert hat, nämlich die Nahalla, die es heute übrigens noch gibt. Also eine schöne Form, die uns erhalten geblieben ist, und wir in Mainz wollen sie tatsächlich auch wirklich weiter fördern, wobei man natürlich sagen muss, dass in unserer Bildungslandschaft, wo leider Gottes der Zugang zur Literatur, vor allen Dingen zur Poetik, ein bisschen vernachlässigt wird, dass wir da kämpfen müssen, dass dieses Alleinstellungsmerkmal, will ich fast sagen, dass wir das in Mainz erhalten können.
Ja, schöne Form, sagen Sie, aber natürlich auch eine Form, die nicht ungefährlich ist für die, die sie praktizieren. Herr Gravietz, Sie hatten das vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen, den wohl schwierigsten historischen Abschnitt hat die Fasnacht generell nicht nur in Mainz im Dritten Reich erlebt. Da gab es, darauf weisen Sie ausdrücklich hin in Ihrem Buch, Fasnacht am Rhein, Kult, Kultur, Geschichte, viele Mitläufer auch in den Reihen der Karnevalisten. Aber es gab auch närrischen Widerstand in Mainz, verbunden vor allem auch mit dem Namen Seppel Glückert.
Es ist so, dass wir Mainzer dazu tendieren, Seppel Glückert und nur ihn zu zitieren. Wir könnten gemeinsam mit ihm noch andere Namen nennen, Martin Mundo beispielsweise, um nur einen noch zu nennen. Und wir dürfen aber nicht so tun, als seien die die einzigen gewesen, die damals Fasnacht gemacht haben. Auf der anderen Seite weise ich auch als Historiker immer darauf hin, dass man die ambivalente Situation der Menschen damals verstehen muss, mit einbeziehen muss ins Urteil. Denn von Anfang an haben die Nationalsozialisten ihr Gleichschaltungsprogramm durchgeführt, worüber sich übrigens auch Mainzer Fasnachter im Vers lustig gemacht haben aus der Bütt. Aber die Strenge und die Verfolgung durch die Nationalsozialisten muss doch auch mitbedacht werden, wenn man sich überlegt, dass Leute eben nicht angriffslustig waren in der Bütt oder sogar sich leicht angepasst haben. Man muss Unterschiede machen, das ist richtig. Es gab welche, die haben also mit aller rhetorischen Macht und Pracht das System verherrlicht, den Führer gepriesen. Und das herauszuarbeiten ist wohl auch eine Aufgabe für unsere Zeit, denn in früheren Generationen ist das nicht ganz so deutlich geschehen, wie es hätte geschehen sollen. Dann machen wir es halt.
Sie machen das auch in Ihrem Buch sehr ausführlich, sehr differenziert, ein ganz wichtiges Kapitel. Herr Gravietz, Kritik wird von der Fasnacht nicht nur an nicht fastnachtliche Dingen geübt, sondern auch an der Fastnacht selbst. Eine ganz wichtige Person in der Mainzer Fastnacht war Dr. Dieter Brandt. Der ist mit der Symbolfigur des Mainzer Karnevalclubs, dem Till, also Till Eulenspiegel, weit über die Mainzer Grenzen bekannt geworden durch die Fernsehfastnacht. Gerade aber Dieter Brandt hat auch Kritik an dieser Fernsehfastnacht, vor allem an dieser Fernsehfastnacht geübt. Vor 30 Jahren schon erschien sein Buch »Es ist nicht leicht, ein Narr zu sein«. Eine Art Abrechnung mit den Machern der Fernsehfastnacht, wie sie zum Beispiel auch von Herbert Bonnewitz geäußert wurde, einer anderen überregional bekannten Mainzer Fastnachtsgröße. Was sind denn da eigentlich die Kritikpunkte gewesen?
Wenn Sie die zwei nennen, dann haben Sie glücklicherweise auch zwei genannt, die Verschiedenes kritisieren. Dr. Dieter Brandt war ein sprachlicher Ästhet, der also bekannt war. Neben Willi Scheu waren das die Klassiker, die also auch im Kreuzreim ihre Fastnachtsvorträge verfasst und vorgetragen haben. Brandt hatte Angst, dass die literarische Fastnacht in den Hintergrund gedrängt wird, gerade durch die Fernsehübertragungen, weil das Fernsehen halt doch einer großen, breiten Bevölkerung gerecht werden will und eben mitkalkuliert, dass da unheimlich viele Prozentanteile eben nicht mit dem Literarischen umgehen können, weil es kein schenkelklopfendes Lachen hervorruft, sondern Nachdenklichkeit. Und Brandt hatte zu Recht die große Angst, dass diese besinnlichen Elemente in der Fasnacht oder im Fasnachtsvortrag, auch ein bisschen das Melancholische, das unbedingt dazugehört, dass das alles verloren geht wegen der Eventkultur, wegen der Einschaltquoten, dass das Fernsehen eben nicht so eingehen kann auf die literarischen Feinheiten, weil sie Angst haben müssen, die Leute schalten weg. Das war Brandt. Während Bonnewitz wiederum ein Urnarr von Natur aus sich gestört hat an dem Verhalten der sogenannten Fasnachtsfunktionäre. Gern hat er gesagt, Schluss jetzt aus, genug gelacht, ihr Leute, jetzt ist doch Fasnacht. Ja, das ist also dieses Paradox, dass man eben an Fasnacht nicht lachen soll, sondern dass man darauf achten soll, dass der Frack gut sitzt, dass alles gut organisiert ist, dass es eben bürgerlich, spießig zugeht. Das alles hat Bonnewitz aufgeregt. Er hat dann natürlich auch konkrete Beispiele vor Augen gehabt und galt deshalb eine Zeit lang als Nestbeschmutzer. Und wiederum das Paradox war, die Bevölkerung, das Saalpublikum hat sich totgelacht, hat einen ungeheuren Spaß daran gehabt, weil Bonnewitz halt auch als echter Narr nicht nur zu hören war, man musste ihn auch sehen in seiner Verkleidung, in seiner Mimik und Gestik. Unheimlich lustig, ein Clown, wirklich ein echter Narr. Und ich glaube auch, dass seine Kritik doch irgendwo fruchtbar gewesen ist. Was jetzt die Fernsehdinge angeht, ob da alle Kriterien, die Brandt aufgezählt hat, dann doch erfüllt worden sind, das glaube ich weder weniger. Man sieht es daran, dass es anderswo, ich denke jetzt mehr so an den Niederrhein, dann doch nicht mehr so literarisch zugeht. Wird ein bisschen aufgefangen, muss man sagen, im Kölner Raum durch die Karnevalsmusik dort, die ein wesentlich größeres Gewicht hat, als das bei uns der Fall ist.
Also es bleibt sozusagen offen, wie das auch weitergeht.
Ja, es bleibt offen. Also ich fürchte, dass es nicht besser wird. Und wenn jemand fragt, was kann man denn da dagegen tun, dann gibt es aus manchen Ecken die Antwort, indem man sich wieder zurückbesinnt auf die Ursprünge des Fastnachtsfeiern, dass man eben nicht mehr Riesensäle bespielt, dass man nicht mehr Technik in Perfektion anwendet, sondern in der Wirtschaft, im kleinen Saal und auch spontane Einfälle zulässt, im Gegensatz zum vorgefertigten, total eingeübten Programm.
Stichwort Zukunft und Fastnacht. Die Fasnacht ist ja auch in Anführungszeichen gefährdet, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, weil auch hier der aktive Nachwuchs ein bisschen dünn wird. Da geht es Karnevalsvereinen ja nicht besser als vielen Sportvereinen etwa. Es hat natürlich auch mit der Frage zu tun, ob das kulturelle Phänomen Fasnacht sich nicht einreiht in die Masse der vielen Feste und Party-Events, die es heute gibt. Am Ende kommt dann so eine Art Feiereinheitsbrei heraus. Verliert die Fasnacht ihren eigenen kulturellen Wert, Herr Krawietz?
Sagen wir so, die Gefahr besteht. Ich glaube sehr wohl, dass wir diese Gefahr überwinden können. Aber die Gefahr ist permanent da. Und sie lässt sich mit wenigen Stichworten umschreiben. Da wäre das Stichwort Kommerzialisierung. Dass ja nichts mehr läuft, so wie auch im Sport, ohne dass in irgendeiner Weise Geld bezahlt wird. Das kann man denen, die das Geld empfangen, nicht verübeln. Man kann aber bei denen mal zum Nachdenken appellieren, die die Gelder geben. Dann ist das die Frage sehr eng zusammenhängend mit der Kommerzialisierung, die Professionalisierung, dass wir also auf einmal nur noch als Publikum das akzeptieren, was von Profis vorgebracht wird. Das heißt also, dass der Amateur-Narr sich immer in Konkurrenz befindet mit Profis, die zum Teil zwar als Einzelfigur auftreten, aber im Hintergrund mehrere Leute haben, die für sie schreiben. Das hat der Amateur-Narr nicht. Dann haben wir die große Gefahr, dass sich Wirtschaftsunternehmen der Fasnacht annehmen, in Anführungsstrichen, sie nutzen und dann merken, oh, man kann ja da Geld verdienen und dann feststellen, dass ihnen die festgelegte Zeit zwischen dem 1.1. und dem Aschermittwoch nicht reicht. Und da reden wir im Budapester Karneval vom Sommerkarneval, den wir absolut ablehnen. Denn wir sagen, wenn Fasnacht so zu definieren ist, wie wir das vorher getan haben, als christliches Fest eben vor der Fastenzeit, dann können wir auch sagen, feiert ihr etwa Weihnachten im Sommer oder so? Das heißt also, mit solchen drastischen Fragen kann man das Bewusstsein anregen, dass es sich hier wirklich um ein zeitlich begrenztes Phänomen handelt. Das sind so die Gefahren und natürlich, auch das muss man sagen, wenn wir schon vorhin von Brandt und der literarischen Fasnacht gesprochen haben, dass es Fernsehleute gibt, die zum Beispiel den Ratschlag geben, lassen Sie den Kreuzreim weg, weil große Teile des Publikums, des Fernsehpublikums damit nicht umgehen können oder nicht mehr umgehen können. Das sind natürlich Dinge, ja. Und wie soll man einem jungen Narren sagen, wenn er sich darin übt, lass das gefälligst, hör nicht auf die Angebote, die da kommen, mach literarische Fasnacht, dann bist du halt eben nicht dabei, wenn es um die Fernsehsitzung geht. Das ist sehr schwierig. Da muss man wirklich drum beten, dass das Bewusstsein hier für die eigentliche Fasnacht, für die Inhalte und für die Traditionen erhalten bleibt.
Ein Plädoyer für das Kulturgut Fasnacht in einer etwas ursprünglicheren Form von Peter Krawietz, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Zur Kultur gehört zweifellos auch die Musik. Allein schon deshalb kommen wir jetzt zu Ihrem zweiten Musikwunsch, über den Sie uns gleich noch etwas erzählen werden, Herr Krawietz. Aber zuvor hören wir ganz entspannt heute am rasenden Montag Cat Stevens' Morning Has Broken.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning.
Morning has broken von Cat Stevens. als er noch Cat Stevens hieß, seit nunmehr 40 Jahren, seit seiner Konvertierung zum Islam, nennt er sich ja Yusuf Islam. Morning Has Broken aber stammt aus dem Jahr 1971. Mein Name ist Thomas Blaul und mein Gast heute im Doppelkopf in HR2 Kultur ist Peter Kraviets. Sind Sie ein Cat Stevens Fan oder weshalb dieser Musikwunsch?
Eigentlich bin ich kein Cat Stevens Fan. Ich habe außer Morning Has Broken kaum etwas von ihm gehört. Aber ich muss sagen, ich war ja in meinem früheren Leben auch Englischlehrer und habe sehr, sehr gerne Cat Stevens, gerade dieses, mit den Schülern B und R arbeitet, weil auf diese Weise natürlich die Schüler sehr gut motiviert sind, auf ein bestimmtes Vokabular einzugehen, etc. etc. Aber ich hatte im Hintergrund auch die Vorstellung, dass sie wahrscheinlich überrascht sein werden, dass so viel religiöses Denken und Empfinden in diesem sehr positive Lebenseinstellung zeigenden Lied drinsteckt. Was mir unheimlich gut gefällt, ist halt dieses Preisen der Schöpfung, diese wirklich sehr gute Lebenseinstellung. Und dann ist mir natürlich auch aufgegangen, dass dieses Lied ja eigentlich schon 1931 erschienen ist bei einer Kinderbuchautorin. Das habe ich dann auch beim Recherchieren irgendwann mal herausgefunden, dass es sogar in katholischen und in evangelischen Gesangbüchern auf Deutsch da ist. Völlig zu Recht. Mir gefällt es unheimlich gut. Es ist nicht frömmelnd, sondern ganz einfach von Grund auf positiv. Das gefällt mir halt.
Jetzt haben Sie ja selbst drei Söhne und ich glaube, ein Sohn ist aber auch mit diesem Lied verbunden, mit dem Geburtsjahr.
Das ist richtig. Der ist 1971 geboren und an dessen Alter stellt man natürlich immer selbst fest, wie weit man es schon gebracht hat, rein jahresmäßig. Aber ja.
Mit Ihrem Sohn, das ist der Sohn Peter, also der Peter Junior sozusagen, der im Jahr von Cat Stevens Song Morning Has Broken geboren wurde, stehen ja auch Ihre Reisen nach Liverpool in Verbindung. Gibt's demnächst denn einen Rose Monday in der Beatles-Stadt, Herr Kraviets?
Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, er hat ja mit dem Fußball dort zu tun, mit dem FC Liverpool, wo er Co-Trainer bei Jürgen Klopp ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es Rosenmontags ähnliche Veranstaltungen gibt, sollte es gelingen, dass sie die Meisterschaft erringen. Nach 1990 wäre das das erste Mal wieder. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Liverpoolians auf jeden Fall so etwas wie einen Rosenmontag zu veranstalten. Ich höre das immer wieder, wenn man im Taxi sitzt, die Fahrer erzählen dann sehr, sehr gerne, wie sie sich freuen über die Arbeit des deutschen Trainerteams mit ihrer Mannschaft und wie sie sich sehnen, endlich mal wieder so richtig feiern zu können. Könnte mir vorstellen, dass die Erfahrungen des Rosenmontags hier ganz hilfreich sein können.
Also der frühere Spieler und Trainer von Mainz 05, Jürgen Klopp, der jetzt den FC Liverpool betreut, der bringt es dann vielleicht fertig, dass der Rosenmontag so eine Art Exportschlager wird aus Mainz rüber nach Liverpool. Karneval ist Kultur, betonen Sie, Herr Kraviets, ausdrücklich. Darüber haben wir gesprochen vorhin im Doppelkopf. Und mit Kultur kennen Sie sich auch vom Berufswegen sehr gut aus, denn Sie waren viele Jahre lang Kulturdezernent der Stadt Mainz. Wenn ich jetzt aber alles aufzählen wollte, was Sie gemacht haben, dann bräuchten wir noch eine eigene Sendung. Daher nur so ein kleiner Auszug aus dem Engagement und den Funktionen von Peter Kraviets, die er in verschiedenen Einrichtungen und Vereinen innehat, zum Beispiel in der Karl-Zuckmayer-Gesellschaft im Bund Deutscher Karneval, das haben Sie schon erwähnt, in den Fördervereinen des Mainzer Fastnachtsmuseums und Stadthistorischen Museums. Sie sind bekannt für Ihr Engagement bei der Stiftung Mainzer Theaterkultur wie auch der Stiftung Deutsches Kabarettarchiv, das sich ja ebenfalls in Mainz befindet. Ja, und last but immer noch nicht least stehen Sie ja auch mit der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft in Verbindung. Ihr Tag hat dann aber auch mehr als 24 Stunden, oder?
Das hat er gelegentlich, sage ich leider nicht, obwohl ich sagen muss, seitdem ich pensioniert bin, und das sind ja auch schon ein paar Jahre jetzt, habe ich festgestellt, zunehmend stimmt der Spruch vom Rentner, der nie Zeit hat. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wer sich engagiert, tut das natürlich nicht nur für die anderen, sondern es ist ja auch immer eine hervorragende Erfahrung, wenn man nicht unbedingt dankbare Gesichter sieht, aber doch welche, die sich freuen, dass man mitmacht und mithilft. Und auf der anderen Seite für einen selber ist das natürlich auch ein großer Vorteil, statt da zu sitzen, daheim hinterm Ofen, und auch das mache ich gerne mit einem guten Buch und einem schönen Glas Wein. Das ist schon richtig, aber insgesamt muss man aktiv bleiben, muss man sich engagieren, muss sich auch mal aufregen, hin und wieder, das ist für den Kreislauf ganz gut, insgesamt, wie gesagt, teilzunehmen. Und wir leben ja in einer Zeit, wo die Alten immer älter werden und wo man sich's auch, so würde ich sagen, in Anführungsstrichen nicht leisten sollte, einfach jetzt auf alt zu machen und nichts mehr zu tun.
Das heißt aber auch, das ist so eine Selbstverständlichkeit für Sie, für den Mainzer Citoyen, den Bürger Peter Graviertz.
So ist das. Also ich würde wahrscheinlich mich auch in Köln engagieren, wenn da lebte ich in Köln.
Selbst in Köln.
Selbst in Köln. Nein, so darf man es nicht sagen. Man muss schon sagen, wenn wir auch manchmal feststellen, wie anders wir sind, so gibt es doch viele, viele Sachen, die wir Domstädter gemeinsam haben. Der Rhein verbindet doch schon. Und wie gesagt, wenn auch die Art des Humors ganz leichte Differenzen aufzeigt, aber es ist doch, also ich könnte mich auch in Köln wohlfühlen, aber es ist halt auch so, das Idiom, das man mitbringt, das prägt ja auch. Und das ist übrigens auch ein Zug, der natürlich ganz bedeutsam ist für die Fasnacht, unser Dialekt, dass man die Leute schon unterscheiden kann. Der ist aus Köln, der ist aus Mainz, das ist gut so. Und ich bin auch der Meinung, man sollte das nicht vermischen. Das ist nicht gut. Es ist schön, Identität zu zeigen, auch sprachlich.
Bei all Ihren Aktivitäten und Ihrem Engagement, da freut es mich natürlich noch mehr, dass Sie die Zeit gefunden haben und Gast bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur waren. Vielen herzlichen Dank, Peter Graviertz. Und jetzt zum Abschluss der heutigen Doppelkopf-Ausgabe am Rosenmontag hören wir die Mainzer Fasnachtsmelodie schlechthin, den Narrhallamarsch. Aber, Herr Graviertz, mir lasse Sie nicht hinaus, bevor Sie uns nicht kurz die Geschichte erzählt haben, die mit diesem Marsch in Verbindung steht. Die ist ja auch ein bisschen närrisch.
Die ist ein bisschen närrisch, weil Karl Zulehner, den jeder für einen Österreicher hält, obwohl er gar keiner war, sondern nur in österreichischen Diensten war. Er war also der Kapellmeister der österreichischen Truppen hier in Mainz, die hier in Mainz stationiert waren. Er hat eines Tages eine Operette gehört und mit dem Titel Der Brauer von Preston. Und da kommt im zweiten Akt eine Melodie vor, die ihm offensichtlich sehr gut gefallen hat. Und ein kleiner Filou, der er war, er hat nicht nur Melodien geklaut, er hat auch Texte sich angeeignet und dann als seine veröffentlicht. Also er hat dann diesen wunderschönen Marsch als Jokus-Marsch in die Welt gebracht. 1844 war das. Und seitdem freuen sich die Mainzer über diese schmissige Melodie. Und man muss auch noch hinzusagen, seitdem die Mainzer 05er in der ersten Bundesliga spielen, wenn ein Heimtor fällt, dann erschallt diese berauschende Musik. Man fällt dem Nachbarn in den Arm und freut sich. Das ist also wirklich eine Melodie, die unsterblich ist. Also ich kann sie zu fast jeder Tageszeit hören.
Dann tun wir das jetzt auch mit dem Mainzer Narrhallamarsch. Geht der Doppelkopf in HR2 Kultur zu Ende. Gast am Tisch war Peter Graviertz. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.